In der Weltgeschichte gab es und gibt es immer wieder sehr mächtige, große Persönlichkeiten, große, mächtige Könige, die zu ihren Lebzeiten ihresgleichen suchten. Wir denken da zum Beispiel an Ramses II., auch Ramses den Großen genannt, der in der 19. Dynastie in Ägypten über 60 Jahre lang auf dem Herrscherthron Ägyptens saß. Wir denken da vielleicht auch an den babylonischen König Nebukadnezar, der auch einer seiner Königstitel war König des Universums. Also der hielt sehr große Stücke auf sich. Dann gab es noch viele weitere, ob es Darius der Große war, der Perser-Meder-König, oder auch Augustus. Octavian hat sich ja Augustus genannt. Augustus bedeutet der Erhabene. Der hielt auch sehr große Stücke auf sich. Wir kennen auch Ludwig XIV. Aus Frankreich, der im 18. Jahrhundert regiert hat, der auch der Sonnenkönig genannt worden war zu seiner Zeit. Warum? Weil sich alles um ihn drehte. Er war im Mittelpunkt und sozusagen sein Reich, die Untertanen kreisten wie Planeten um ihn als Fixstern in seinem Universum. Könige der Könige, die ihresgleichen suchten, zumindest zu Lebzeiten. Wer war wie sie? Wer konnte sich mit diesen Königen messen? Die Antwort natürlich, zumindest in ihrem Reich zu der damaligen Zeit, wo sie regiert haben, war keiner. Niemand kann sich mit diesen Königen messen, zumindest zu Lebzeiten. Aber hier im Psalm 113 dürfen wir einen König kennenlernen, entdecken, erfahren, dessen Reich grenzenlos ist und dessen Herrschaft ewig bestehen wird. Nämlich unseren Gott. Und die zentrale Frage dieses Psalms ist, wer ist wie der Herr, unser Gott? Wer ist wie der Herr, unser Gott? Der Erhabene, der sich erniedrigt, um die Geringsten zu erheben, damit wir ihn loben und preisen. Das ist die zentrale Frage und die zentrale Antwort auf diese Frage aus Psalm 113. Lass uns diesen Psalm gemeinsam lesen. Das ist ein liturgischer Psalm und deswegen würde ich euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen und den gemeinsam lesen. Und zwar machen wir das wie folgt. Ich werde die Normalschrift lesen und ihr werdet dann das Fettgedruckte im Wechsel zu mir lesen. Also die Normalschrift übernehme ich und ihr dürft dann das Fettgedruckte lesen. Wir lesen gemeinsam Psalm 113 aus der Schlachter Übersetzung. Halleluja, lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Der Herr ist erhaben über alle Heidenvölker. Seine Herrlichkeit ist höher als die Himmel. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot, um ihn neben Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes. Halleluja, Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Vielen Dank. Wie wir auch gerade bei der Textlesung schon sehen können, wird dieser komplette Psalm von einem Halleluja umrahmt. Ein wiederhallendes, ein wiederholtes Halleluja. Halleluja bedeutet so viel wie lobt den Herrn, lobt Yahweh. Und es beginnt mit einem Lobpreis, es endet mit einem Lobpreis. Das ist die Umrahmung dieses Psalms, das ist die Struktur. Und mittendrin in diesem Psalm, in Vers 5, haben wir die zentrale Frage, um die sich alles dreht, nämlich wer ist wie der Herr unser Gott? Darum geht es in diesem Psalm. Dieser Psalm, das ist Teil des ägyptischen Hallels, das ist in die Psalme 113 bis 118 und es war eine Liturgie, das während dem Passamahl, dem Passafest gesungen worden ist im Rahmen der Israeliten. Jedes Jahr, wenn sie sich daran erinnert haben, was Gott getan hat aus dem Auszug aus Ägypten, haben sie diese Psalme gesungen. Angefangen mit Psalm 113 bis Psalm 118. Und so ist es sehr wichtig, dass dieser Psalm eigentlich der erste Psalm in dieser Liturgie darstellt, weil hier bekommen wir die Antwort darauf, wer der Herr ist, wer Yahweh wirklich ist, in dieser Erinnerung, in diesem alljährlichen Ritus, das Volk Israel damals gemacht hat. Und sehr wichtig, auch in der Absicht des Schreibers hier, es ist nicht nur ein leerer Ritus, ja, nicht nur hier eine Liturgie runterbeten, sondern immer wieder auch die Erinnerung an den Gott, den sie dienen, den Gott, der sie befreit hat aus der Sklaverei. Und unsere Struktur wird sich auch dieser Struktur in der Predigt, in der Gliederung auch ähneln. Wir werden mit der Frage beginnen. Die Frage lautet, wer ist wieder Herr, unser Gott? Das ist der erste Punkt. Dann kommen wir zur Antwort, nämlich die Antwort ist, der Herr ist der erhabene Gott, der erhabene Herrscher, der sich erniedrigt, um die Geringsten zu erhöhen. Das ist der zweite Punkt. Und dann kommt die Anwendung. Die Anwendung ist, wir als seine Diener sollen ihn seinen Namen loben. Alle Zeit und überall. Das ist dann die Anwendung auf die Antwort. Kommen wir zunächst zu Punkt 1, die Frage, wer ist wieder Herr, unser Gott? Wir nehmen hier wahr, dass es sich um eine rhetorische Frage handelt, eine rhetorische Vergleichsfrage. Wir kennen das, ich denke, unter uns sind vielleicht einige Bayern-München-Fans, da wir ja auch in München hier sind, unter anderem auch mein Sohn. Und es gibt da dieses bekannte Lied, das bei jedem Bayern-Spiel dann durch das Stadion hallt, Stern des Südens. Und da gibt es auch solche Fragen, die gestellt werden. Zum Beispiel, wie heißt der Club, der alle Rekorde hält? Wer hat schon gewonnen, was jemals zu gewinnen gab? Das sind rhetorische Fragen, auf die es eigentlich nur eine Antwort gibt, nämlich in dem Fall Bayern München. Ich als Stuttgart-Fan kann da nicht ganz mitgehen, aber ich muss zumindest zugeben, dass Bayern natürlich mehr gewonnen hat als Stuttgart. Hier geht es auch um eine rhetorische Frage, um eine zentrale Frage. Und genau an diesem Start vom Psalm 113, Start dieses ägyptischen Hallels, Psalm 113 bis 118, ist das die zentrale, wichtige Frage im Hinblick auf den Auszug aus Ägypten, im Hinblick auf die Errettung aus der Sklaverei und aus dem Haus der Knechtschaft in Ägypten. Die Frage ist, wer ist wieder Herr? Wer kann sich mit diesem Gott messen? Wer ist ihm gleich? Wisst ihr noch, als das alles abging, als Mose zum Pharao ging und ihm gesagt hat, lass mein Volk ziehen? Wie hat der Pharao in der ersten Instanz darauf reagiert? Wir können das nachlesen in 2. Mose, Kapitel 5, Vers 2, wie Pharao zuerst reagiert hat. Er sagt, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimmen hören sollte? Und er geht dann weiter und sagt, ich kenne diesen Herrn nicht, ich kenne euren Gott nicht. Und ist ja klar, Pharao auf seinem Thron, der Erhabene, der mächtige Herrscher von Ägypten, das die Supermacht zu dieser Zeit in der Weltgeschichte. Er ist der Herrscher. Diese Hebräer und ihr Gott, das sind ja Sklaven, das sind ja seine Untertanen, die haben gar nichts zu bieten. Nein, aus seiner Perspektive haben die Götter Ägyptens, der ganze Götterpantheon von Ägypten, diesen Hebräergott, den Gott Yahweh, besiegt. Er kennt diesen Gott nicht. Er hält nichts von ihm. Aber was passiert dann? Der Sklavengott, der Gott der Hebräer, besiegt den Götterpantheon. In den 10 Plagen zeigt Gott und beweist Gott, dass er stärker ist, dass er mächtiger ist. Und jeden einzelnen Gott aus dem Pantheon der ägyptischen Götterwelt wird geschlagen. Ob es Ra ist, der Sonnengott, ob es Anum ist, ob es Osiris ist oder Horus oder Chnum. Allesamt werden sie geschlagen von Yahweh. Wer ist wieder Herr, unser Gott? Daran sollen sich die Israeliten, daran sollen wir uns erinnern, wenn wir an diesen Gott denken. Und genau das ist ja auch, was Gott dann zu Pharao gesagt hat. Warum macht er diese Plagen? Warum wird er sein Volk ziehen lassen in der letzten Instanz? Warum? Damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. 2. Mose 9, Vers 14. Im Auszug aus Ägypten führt Gott sein Volk durch das Schilfmeer hindurch. Sicher dürfen sie auf trockenem Boden durch das Schilfmeer hindurch wandern. Und er versenkt dann Ross und Reiter von der ägyptischen Heer und zeigt damit seinen Ruhm, seine Majestät, dass kein Gott und kein Herrscher ihm gleichkommt. Und genau das erkennen dann auch die Israeliten da an dem Ufer des Schilfmeers nach dieser großen Rettungstat Gottes. Stimmt Mose ein Loblied an? Wir können das in 2. Mose, Kapitel 15, Vers 11 lesen. Und genau diese Frage wird hier beantwortet. Er sagt hier in diesem Loblied, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? furchtgebieten in Ruhmestaten, wundervollbringend. Pharao musste es erkennen, auch wenn er es widerwillig erkannt hat. Das Volk Gottes im Auszug aus Ägypten durfte es an eigener Haut erfahren. Die Antwort auf die Frage, wer ist wieder Herr? Und was ist die Antwort auf diese Frage? Niemand, keiner ist wie dieser Gott. Er ist konkurrenzlos, er ist unangefochten, er ist unvergleichlich, er ist unbesiegbar. Keiner kann ihm das Wasser reichen. Der Herr, der Gott Israels, unser Gott. Kein Pharao, keine ägyptische Armee kann ihn besiegen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und dir geht es vielleicht ähnlich wie dem Pharao damals. Du denkst dir, wer ist dieser Herr? Ich kenne ihn nicht. Warum sollte ich auf ihn hören? Warum sollte ich sein Wort ernst nehmen? Und ich denke, hier haben wir die Antwort auf diese Frage. Dass du auch, wie viele in diesem Raum, ich auch hoffe, dass das auch für uns alle der Fall ist, dass wir erkannt haben, dass dieser Gott unvergleichlich ist, dass er unübertroffen ist, dass er unantastbar ist, dass er unbesiegbar ist. Ja, die kurze Antwort auf die Frage, wer ist wie der Herr, unser Gott, ist niemand oder keiner. Die längere Antwort auf die Frage finden wir dann in den Versen 4 bis 9. Dieser Gott ist einzigartig, denn er ist erhaben und dennoch erniedrigt er sich, um die Geringen zu erheben. Das macht ihn aus. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Und so kommen wir auf die Antwort dieser Frage, der zweite Punkt. Der erhabene Herr erniedrigt sich selbst, um die Geringsten zu erhöhen. Dieser Herr, wie wir sehen in Vers 4, ist erhaben über alle Heidenvölker. Wer ist wie er? Können Völker mit ihm mithalten? Können Völker ihm das Wasser reichen? Was lesen wir zum Beispiel aus Jesaja 40, wo es auch um die Nationen geht, um die Völker geht? Im Vergleich zu Gott, was sagt Jesaja? Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen im Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen. Die Nationen, so groß sie auch sein mögen, die Supermächte auch unserer Zeit, die fallen nicht mal ins Gewicht im Vergleich zu unserem Gott, der thront auf dem göttlichen Thron im Himmel. Keiner kommt ihm gleich. Psalm 113 erinnert uns hier, dass der Herr erhaben ist. Er ist erhaben, nicht die Ägypter. Nicht später dann, als sie ins verheißene Land gekommen sind, das Volk Israel, die Philister oder die Amalekiter oder die Kanaaniter oder wie sie alle geheißen haben. Nicht die Assyrer, die dann das Nordreich hinweggerafft haben. Nicht die Babylonier und König Nebukadnezar. Nicht die Perser, nicht die Römer, nicht die Griechen, nicht die Supermächte unserer Zeit. Nein, Gott ist erhaben über die Völker. Wie wir es gerade gesungen haben. Er ist der Erste. Er ist der Höchste. Keiner kommt diesem Gott, dem wir dienen, gleich. Und das Gleiche gilt auch heute, liebe Freunde. Wir haben es gerade von John gehört. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, wer nächste Woche gewählt wird. Wir wissen nicht, wie es mit Deutschland weitergeht. Vielleicht haben wir Ängste, vielleicht haben wir Sorgen über die Zukunft. Vielleicht sorgen wir uns, dass wir in einem Land leben, wo zunehmend auch die Regierung gottlos ist. Vielleicht haben wir Sorge über unsere Geschwister in aller Welt, die in Diktaturen leben, wo sie verfolgt werden. Egal ob gottlose Regierung oder christenfeindliche Diktatoren, der Herr ist erhaben über die Heidenvölker. Amen. Und in Vers 4, im zweiten Teil, sehen wir dann, dass er nicht nur erhaben ist über die Heidenvölker, sondern dass seine Herrlichkeit höher ist als die Himmel. Himmel, das ist natürlich auch bezogen auf das Universum, also Sonne, Mond und Sterne und alles, was wir sehen. Er ist erhaben über die Schöpfung, weil er ja der Schöpfer ist. Aber es bezieht sich auch auf die Tatsache, dass dieser Gott erhaben ist über die unsichtbare Welt. Erhaben über die Himmel bedeutet, dass er erhaben ist auch über die dämonischen Mächte, die Mächte der Dunkelheit, die wir nicht mal sehen können. Und die Tatsache ist, dass Heiden in ihrem Götzendienst Dämonen letzten Endes anbeten. Das wissen wir aus 3. Mose Kapitel 17 oder auch 1. Korinther Kapitel 10, Vers 20. Und somit können wir feststellen, dass der Herr unser Gott erhaben ist, mächtiger ist als alle Götzen der Heidenvölker und somit auch ihre Götzen zunichte machen wird. Wenn wir in dem ägyptischen Hallel zwei Kapitel weitergehen, in Psalm 115, also einfach mal weiterblättern, könnt ihr heute Nachmittag mal machen, da wird der Herr, der Gott von Abraham und Jakob und Isaac und Jakob, der Gott, den wir auch dienen, der wird verglichen mit den Götzen der Heidenvölker. Und da wird beschrieben, dass diese Götzen im Prinzip aus Silber und aus Gold hergestellt werden, dass sie aber weder hören können, weder sehen können, weder sprechen können. Sie sind taub, sie sind blind, sie sind stumm. Sie sind im Prinzip tot. Sie können gar nichts ausrichten. Sie sind wirkungslos. Und unser Gott ist erhaben über diese falschen Götzen der Heidenvölker. Er ist erhaben. Wisst ihr noch, wie Gott es immer und immer wieder unter Beweis gestellt hat? Als die Philister die Bundeslage entwendet hatten und dann im Hause ihres Gottes Dagons platziert haben, was ist dann am nächsten Morgen passiert? Der Götze Dagon lag flach auf dem Kopf vor der Bundeslade. Dagon liegt diesem Gott zu Füßen. Oder dann auf dem Berg Karmel, als Elia Gott anrief und Feuer vom Himmel kam. Was ist mit Baal passiert? Die 400 Baal-Anbeter, die hier versucht haben, Baal zu animieren, Feuer vom Himmel zu schicken. Baal blieb stumm. Baal hat nicht geantwortet. Baal hat nichts gemacht. Tote Götzen, die nicht in der Lage sind, irgendetwas zu tun. Unser Gott ist erhaben über die Götzen. Und unser Gott ist auch erhaben über die Götzen unserer Zeit. Wir mögen vielleicht nicht Götzen aus Silber und Gold in unseren Häusern haben, aber es gibt sehr wohl Götzen in unserer Gesellschaft. Der Götze des Materialismus, die Verehrung und die Verherrlichung von Geld und von Reichtum und von materiellen Dingen. Gott thront über dem Götzen. Dem Götzen des Humanismus oder des Individualismus, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Gott. Gott thront über dem Humanismus. Er ist Gott der Götter, auch der Gott des Naturalismus. Ja, dass wir irgendwie nur das verehren, was wir physisch greifen und sichtbar sehen können. Nein, Gott ist auch darüber Gott. Er ist auch Gott über dem Fußballgott, auch über dem Klimakult, der immer mehr vielleicht sich hier breit macht, oder auch dem Genderwahn. Er ist erhaben über die Götzen unserer Zeit und er wird immer erhaben bleiben. Wer ist wie dieser Herr? Wer ist wie der Herr, unser Gott? Niemand, keiner. Er ist hoch erhaben über die Nation und über die Dämonen und über die Götzen auch unserer Zeit. Und was so erstaunlich jetzt ist, ist dieser Wendepunkt, der hier in diesem Kapitel stattfindet. Dass dieser hoch erhabene Gott sich erniedrigt, hinabschaut. Seht ihr das hier in Vers 6? Der so tief hinabschaut. Von der einzigen Königin aus England, Queen Elizabeth, die vor ein, zwei Jahren verstorben ist, wird ihr nachgesagt, dass sie sehr volksnah war, dass sie sehr bodenständig geblieben ist ihr ganzes Leben lang, dass sie weder arrogant noch abgehoben wirkte, sondern sich gewissermaßen hinabblickte auf ihr Volk und sich bodenständig gab und volksnah gab. Wie viel unglaublicher, wie viel bemerkenswerter die Bodenständigkeit und die Volksnähe von unserem Gott, der nicht nur 50, 60, 70 Jahre auf irgendeinem irdischen Thron sitzt, über ein geografisches Reich irgendwie regiert, sondern der in Ewigkeit regiert und der tief hinabschaut vom Himmel auf die Erde und uns sieht und uns wahrnimmt. Wer ist wie dieser Gott? Keiner. Diese Bedeutung von diesem Wort hier, tief heruntersehen, kann man auch so übersetzen, dass man es mit Demut oder sich selbst erniedrigen übersetzt. Also was wir hier eigentlich sehen, ist, dass wir hier einen Gott haben, der nicht nur vom Himmel herabschaut und aus der Ferne weit weg bleibt, sondern der sich demütigt, der nicht nur hinabschaut von oben, sondern der sich herabgibt, sich selbst erniedrigt, um volksnah zu sein, um bodenständig zu werden, wortwörtlich. Ist es nicht ein kleiner Blick in das, was der erhabene Gott gemacht hat in der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus? Ist das nicht, was Jesus Christus getan hat, als er Mensch wurde? Lesen wir das nicht im Philipper 2, die Verse 6 und folgende? Der, also Jesus Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Oh, liebe Freunde, wenn wir Jesus Christus sehen, wenn wir seine Erniedrigung, seine Herablassung wahrnehmen, dann sehen wir hier den König aller Könige, der zum Knecht aller Knechte wird, der sich herabgibt auf unser Niveau, der sogar für uns stirbt am Kreuz von Golgatha. Derjenige, der den Himmelsthron innehatte, wird in einer Futterkrippe geboren, in einem Tiertrog, der seine Demut zeigt, indem er der Gottessohn ist, aber als Menschenkind geboren wird. Der erhaben war und der einen Ehrenplatz zu Rechten seines Vaters hat, der stirbt den schändlichen Tod am Kreuz. Und das macht er für uns. Wer ist wieder Herr? Niemand, keiner. Und auf diese Frage folgt eine zweite. Wenn dieser Gott wirklich so erhaben ist, so mächtig, so glorreich, so herrlich, die Frage, die dann folgen muss, ist, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Die Frage aus Psalm 8. Wenn wir die Herrlichkeit und die Erhabenheit Gottes sehen und die Tatsache, dass er sich für uns erniedrigt und zu uns hinabschaut, dann müssen wir uns die Frage stellen, wer sind wir, dass du unser gedenkst? Aber es ist genau das, was hier Gott tut in diesem Psalm. Genau das tut er in den Versen 7 bis 9 sehen wir das. Er gedenkt den Geringen. Er erniedrigt sich selbst, um uns zu erhöhen. Lesen wir nochmal diese Verse 7 bis 9a. Der den Geringen aufrichtet und aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot, um ihn neben Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes. Der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt, als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Ihr kennt bestimmt diese Geschichten, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär, diese, im Englischen sagen wir von Rags to Riches, ja, jemand, der in äußerster Armut geboren ist und am Ende seines Lebens steinreich ist. Und genau das sehen wir hier. Die Geringen werden erhöht. Obdachlose und Kinderlose bekommen eine Heimat und eine Familie, bekommen Ehre. Diejenigen, die in Schanden waren, werden geehrt. Gott erhöht diejenigen, die gering sind. Und das ist so wichtig hier zu betonen, ja. Wir haben das auch aus dem Loblied der Hanna ganz eindrücklich gesehen. Gott erhöht die Geringen, die sich selbst als gering auch sehen. Nicht diejenigen, die schon erhaben sind, nicht diejenigen, die arrogant sind. Nein, er erhöht die Hilflosen, die Heimatlosen, die Hoffnungslosen. Er richtet sie aus der Schutt und aus der Asche ihres Lebens und richtet sie auf. Kennen wir nicht diese Beispiele aus der Bibel? Die Geringen, das waren doch die Sklaven in Ägypten, nicht wahr? Die Israeliten, die Hebräer, die aus dem Staub ihrer Ziegelherstellung erhöht werden und in das Land von Milch und Honig einkehren dürfen. Oder die kinderlose Hanna, von der wir schon gelesen haben, die verzweifelt ist, die diese Schmach der Kinderlosigkeit kaum aushalten kann. Und Gott erhöht sie aus ihrer Kinderlosigkeit, öffnet ihr den Mutterschoß und sie lobt Gott dafür, was er getan hat. Vielleicht geht es dir ähnlich heute Morgen. Vielleicht denkst du dir, ich bin finanziell arm dran, ein armer Schlucker. Vielleicht denkst du dir auch, ich habe geringes Ansehen in der Gesellschaft oder vielleicht wünschst du dir auch Kinder und du bekommst keine. Ist das hier eine Verheißung, dass all unsere Träume in Erfüllung gehen? Dass all unsere Wünsche von diesem Gott erfüllt werden? Nein, ich denke, das kann man nicht so sagen. Gott versorgt uns. Gott gibt uns das, was wir brauchen, aber nicht immer das, was wir wollen. Hier geht es viel mehr als um irgendeine körperliche oder eine finanzielle Hilfe oder Abhilfe, sondern es geht hier um viel mehr, nämlich um ein geistliches Aufheben von geistlich Geringen, von denjenigen, die geistlich tot sind, die geistlich arm sind, die geistlich nichts auf die Reihe kriegen, die geistlich in der Schande ihrer Sünde leben und aufgerichtet werden zu Rechten Gottes. Darum geht es. Und das ist genau, was Jesus ja auch immer und immer wieder betont hat. Er ist gekommen, nicht um die Gerechten zu berufen, sondern um Ungerechte, um Sünder in sein Reich zu bringen. Und auch Paulus betont das, ja, wenn er über die Gemeinde redet. Was sagt er im 1. Korintherbrief, ist es glaube ich, Vers Kapitel 1? Seht eure Berufung, sagt er da. Nicht viele von euch waren Mächtige oder Vornehme oder Weise, sondern Gott hat das Schwache erwählt, um die Starken zuschanden werden lassen. Und genau das gilt auch für uns. Wir haben vielleicht nicht viel vorzuweisen. Wir sind in den Augen der Gesellschaft vielleicht nicht viel wert. Aber in Gottes Augen, derjenige, der sich demütigt, wir haben auch davon gesungen vorhin, vor Gott demütigt und seine Not anerkennt, der wird von ihm erhöht und erhoben zu seinen Rechten. Ich denke, was wir hier auch sagen können, als eine, vielleicht ein Anwendungspunkt, ist, dass in einer Gemeinde Vergleichsdenken und Konkurrenzkampf überhaupt keinen Platz hat. Denn wenn wir realisieren, dass wir alle in diesem Staub einst waren, dass wir alle in unserem eigenen Kot, in unserer eigenen, auf gut Deutsch, Kacke gesessen haben, bevor wir zu Christus gekommen sind, dann gibt es überhaupt kein Vergleichsdenken. Dann gibt es keinen Konkurrenzkampf in der Gemeinde. Denn wir sind alle gleichermaßen notbedürftig gewesen und Gott hat uns aus dem gleichen Staub aufgerichtet. Und so können wir nur Gott danken und ihn loben für das, was er getan hat. Vielleicht bist du auch heute hier und du erkennst zum ersten Mal vielleicht, dass du geistlich gesehen armselig bist, dass du ein armseliger Sünder bist, dass du die Schmach deiner Sünde auf dir lastet, dass du dich schämst dafür, was du getan hast, dass du realisierst, dass du noch im Kot deines Lebens sitzt. Dann will ich dir sagen, dass Jesus für so Menschen wie du auf die Welt kam. Dass er sich selbst erniedrigt hat, am Kreuz gestorben ist für solche Menschen, die anerkennen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie hilfsbedürftig sind, dass sie hoffnungslos verloren sind, um sie zu erretten, um ihnen eine Zukunft zu bieten an seiner Seite. Und Jesus Christus hat das getan, indem er am Kreuz gestorben ist, indem er den schandhaften Tod, den wir eigentlich verdient hätten, aufgrund von unserer Rebellion gegen Gott, auf sich genommen hat. Er wurde zur Schmach gemacht, er wurde zur Sünde gemacht, damit unsere Schuld vertilgt wird, damit unsere Sünde vergeben wird, damit unsere Scham hinweggenommen wird. Der Herr, unser Gott, der zieht uns aus dem Staub unserer Sünde, aus der Asche unserer Schande, unserer Schuld und er sitzt uns und setzt uns, wie wir es hier lesen, Vers 8, mit Fürsten, neben Fürsten seines Volkes. Also er vergibt uns nicht nur das Negative, sondern er erhebt uns dann auch. Ist es nicht wunderbar, was Gott hier tut? Das ist doch eigentlich so, wie das Aschenputtel zur Prinzessin wird. Das ist diese Cinderella-Story, die eigentlich nur ein Märchen ist, aber hier in Gottes Wort eine Realität darstellt. Gott nimmt uns von der Müllhalde unseres Lebens und setzt uns an seine königliche Tafel. Wahnsinn. Wer ist wie dieser Gott? Wer ist wie der Herr, unser Gott? Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass kein königlicher Herrscher, so gutmütig auch sein mag, kein Politiker, kein Influencer, niemand, auf den wir hochschauen, das machen würde. Keiner von denen würde sein Reichtum, sein Alles geben, um dich reich zu machen, um dich zu erheben. Keiner von denen wird sich erniedrigen, um dich groß zu machen. Aber unser Gott macht genau das. Was ist die Garantie dafür, dass das auch wirklich so ist? Die Garantie dafür ist, dass unser Gott lebt. Dass Jesus Christus lebt. Dass er sein Leib nicht im Staub und Asche des Grabes blieb, sondern dass er auferstanden ist am dritten Tag. Dass er lebt und regiert. Dass er nach 40 Tagen in den Himmel gefahren ist. Dass er dort zur Rechten seines Vaters sitzt. Und dass er eines Tages wiederkommen wird und alles gut machen wird und alles richten wird und alles in Gerechtigkeit verwalten wird. Das ist die Garantie dafür, dass wir mitversetzt worden sind und mit Fürsten, mit ihm, mit unserem Gott. Und dadurch, dass wir mit Christus vereint sind, dadurch, dass wir, wenn wir in Christus sind, mit ihm vereint sind, gilt das jetzt auch schon für uns. Auch wenn wir leiblich noch nicht im Himmel sind, sind wir jetzt schon, Epheserbrief redet davon, versetzt in den himmlischen Regionen mit Christus. Das heißt, wir regieren gewissermaßen schon mit Christus. Wenn wir rausgehen und die gute Botschaft, die frohe Botschaft an andere weitergeben, dann tun wir genau das. Dann regieren wir mit Christus. Dann sind wir hineinversetzt in diese himmlische Region. Dann sitzen wir schon an dieser himmlischen Tafel und an seiner Seite mit den Fürsten. Und liebe Geschwister, wenn wir jetzt auch nachher Abendmahl feiern, dann ist das gewissermaßen ein Zurückschauen. Wir gedenken an das, was Jesus Christus für uns getan hat. Aber es ist auch ein Vorausschauen. Es ist ein kleiner Vorgeschmack von dem, was im Himmel passieren wird, wenn wir dann auch leiblich, Seele und Leib vereint, an seiner königlichen Tafel Platz nehmen werden, wenn wir auch eingeladen werden zu dem Hochzeitsmahl des Lammes und auch da dazugehören. Also wenn wir nachher jetzt auch hier einnehmen, erinnert euch daran, was Christus schon für euch getan hat und was noch kommen wird. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der sich erniedrigt, die Geringsten zu erhöhen? Wie könnten wir denn ihn nicht loben? Was bleibt uns noch anderes übrig, als ihn zu preisen, als ihn zu loben, als ihn zu verehren für das, was er getan hat und für den, wer er ist? Und das bringt uns zur Anwendung, zum dritten Punkt. Die Anwendung ist, wir, seine Diener, loben seinen Namen alle Zeit und überall. Wie wir schon anfangs gesehen haben, dieser Psalm beginnt und endet mit einem Halleluja. Halleluja ist hebräisch für lobet den Herrn und preist den Herrn oder preist Yahweh, der Gottesname unseres Gottes. Es beginnt, es endet mit einem Lobpreis. Es ist eingerahmt in einem Lobpreis, einem widerhallenden, sich wiederkehrenden Lob und Dank. Und das soll uns eigentlich auch vor Augen malen, was hier die Hauptanwendung für uns ist. Wir sollen Gott loben, ihn preisen dafür, was er getan hat. Der Erhabene, der sich erniedrigt hat, damit wir erhöht werden. Die Bedeutung von diesem Wort Hallel, diesem Verb, ist im Prinzip, kann man auch als scheinen oder leuchten übersetzen. Und somit können wir eigentlich in Erfahrung bringen, was es bedeutet, eigentlich Gott zu loben. Gott zu loben bedeutet im Endeffekt, den Scheinwerfer auf ihn zu richten, ihn ins Rampenlicht zu stellen, nicht uns. Nicht irgendein Prediger, nicht irgendeiner, der vielleicht viel fürs Reich Gottes gemacht hat. Nein, wir wollen Gott loben, ihn rühmen, ihn preisen, ihn allein ins Rampenlicht stellen. Lob und Anbetung ist die einzige richtige Anwendung, wenn wir die Erhabenheit unseres Gottes und seine Selbsterniedrigung für uns in Erfahrung gebracht haben und im eigenen Leib erfahren haben. Wenn dieser Herr unser Gott ist, dann schließt sich daraus Vers 1, dass wir seine Knechte sind. Und was tun seine Knechte? Seine Knechte dienen diesem Herrn. Nicht widerwillig, sondern aus vollem Herzen, aus voller Überzeugung für das, was er getan hat und für den, wer er ist. Und das ist genau das, was wir heute Morgen tun. Darum versammeln wir uns Woche für Woche in einem Gottesdienst, um Gott zu dienen, um ihn zu loben, um ihn zu preisen, um ihm die Ehre zu geben für seine Herrlichkeit und seine Majestät und zu sagen, wer ist wie dieser Herr, unser Gott, der Erhabene, der sich erniedrigt für uns, um uns zu erhöhen, damit wir ihn loben und preisen dürfen. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Vielleicht ableiten davon, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich schon mal manchmal damit ertappt, dass ich nach dem Gottesdienst nach Hause gehe oder mit jemandem ins Gespräch komme und dann sage, ja, der Lobpreis hat mir heute nicht so wirklich gefallen. Vielleicht erkennt ihr euch da auch wieder. Wie absurd ist diese Aussage? Wie arrogant ist diese Aussage? Der Lobpreis muss uns nicht gefallen, sondern er muss Gott gefallen. Liebe Geschwister, es geht um ihn. Er muss ins Rampenlicht gerückt werden. Ihm gebührt alle Ehre und Lob und Preis. Ihm gilt unser wohlgefälliger Lobpreis. Nicht irgendeinem Menschen, nicht uns. Ist euch auch aufgefallen in den ersten drei Versen, was sich immer und immer wiederholt hier? Wen sollen wir loben? Wir sollen den Namen des Herrn loben, Vers 1. Nochmal in Vers 3, gelobt sei der Name des Herrn. Vers 2, gepriesen sei der Name des Herrn. Dreimal dieser Aufruf, den Namen des Herrn zu preisen und zu loben, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist genau das, worum es geht. Was ist die Bedeutung von diesem Fokus auf den Namen des Herrn? Ich denke, das sollte uns vor Augen zeigen, dass es ein exklusiver Lobpreis ist. Wir loben nicht den Namen von Baal oder von irgendeinem alten Götzen, den es gar nicht mehr gibt, der tot ist. Wir loben nicht den Namen von irgendeinem Fußballverein. Wir loben nicht den Namen von irgendeinem bekannten Prediger. Wir loben nicht den Namen von irgendeinem Politiker oder irgendeinem Promi. Wir loben den Namen exklusiv von unserem Gott und Herrn und seinem Sohn, den Herrn Jesus Christus. Sein Name loben wir. Es ist exklusiver Lobpreis. Und es ist auch eine exklusive Rettung. Ja, es gibt keinen Gott außer ihm. Es gibt keinen Weg der Rettung außer durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und kein Weg führt zum Vater als durch ihn. Wir rühmen nur seinen Namen. Und das wollen wir auch für uns festmachen. Kommen wir noch zur letzten Aussage. Wann und wo sollen seine Knechte den Namen des Herrn loben? Das sehen wir dann in Vers 2 und Vers 3. Wann und wo? Und die Antwort darauf ist: alle Zeit und überall. Alle Zeit und überall. Von nun an bis in Ewigkeit, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang oder ihrem Niedergang soll der Name des Herrn gelobt werden. Ob im alten Bund, in dem jährlichen Passamal oder bei uns in dem wöchentlichen Gottesdienst, von nun an bis in Ewigkeit soll der Name des Herrn gelobt sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht geht es euch so wie mir, dass ihr vielleicht zurückschaut in die vergangene Woche und euch klar ist, dass ihr nicht in jeder Millisekunde Gott gelobt und ihm gedankt habt und gepriesen habt. Dass euer Herz vielleicht von viel Unzufriedenheit, von viel Undankbarkeit auch geprägt war. Es ist nicht schön, dass dieser Psalm uns auch in gewissermaßen eine Absichtserklärung ist, dass egal was gestern war, egal wie ich mich gestern verhalten habe, egal wie ich gestern Gott nicht gelobt habe oder in der vergangenen Woche, ich will heute neu einen Neuanfang wagen und Gott das Neue auch zusprechen, von nun an bis in Ewigkeit sei gelobt der Name des Herrn. In meinem Leben und unserem Leben soll das mit Gottes Hilfe der Fall sein, von nun an. Und dieses Lob, das soll auch nie verklingen. In Ewigkeit wird dieses Lob weiter hallen. Und das ist genau das, was wir in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel sehen. Offenbarung 7, Vers 12, kriegen wir einen kleinen Einblick in diese Vision des himmlischen Thronsaals, wo alle seine Diener von allen Orten und aus allen Zeiten vor dem Thron Gottes stehen werden und ihm Lob und Ehre und Macht und Majestät zusprechen werden, unserem Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es da. Und das ist genau das, wofür wir geschaffen sind, um ihn zu loben, ihn zu preisen, von nun an bis in Ewigkeit. Das ist das Wann, alle Zeit. Und das Wo ist vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Da geht es nicht unbedingt um ein zeitliches Fenster, sondern hier geht es um ein geografisches Verständnis. Ja? Dort, wo die Sonne aufgeht, im Osten, bis zu dem Ort, wo sie niedergeht, im Westen, überall, an allen Orten soll der Name des Herrn gepriesen werden, von Ost bis West. Vom britischen Königreich wurde einst gesagt, im 19. Jahrhundert, als es noch ein Großreich war, dass auf diesem Reich die Sonne niemals untergeht. Ja, weil egal wo man war, es eben einen Ort gab, das zum Königreich gehört hat, wo es gerade Tag war, wo gerade die Sonne gescheint hat. Natürlich ist es jetzt nicht mehr so, aber bei unserem Gott ist es tatsächlich der Fall. Unser Gott, wer ist wie dieser Gott, wo er Diener hat in aller Welt, an allen Orten, wo die Sonne nie sich setzt auf diesem ewigen Reich? Und das soll uns auch eine Ermutigung sein, liebe Geschwister, heute Morgen. Ich glaube oft, mir geht es jedenfalls so in einer kleinen Gemeindegründung, dass man vielleicht manchmal zu 30 oder zu 40 oder zu 50 in so einem Gottesdienstsaal ist, in einer Mensa, in einer Schule und man denkt sich, was bringt das alles? Wir sind so bedeutungslos hier in diesem neuen Stadtteil. In den Augen der Welt sind wir verachtet, in den Augen der Welt ist es komplett sinnlos, was wir hier betreiben. Aber lasst uns vor Augen halten, wie groß Gottes Reich ist. wir sind nicht alleine. Nein, es gibt die weltweite Gemeinde. Und Gott hat es so eingerichtet, dass zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, er sich ein Lob zubereitet und vorbereitet hat. Im Fernen Osten, in Japan, bis zu der Pazifikküste Nordamerikas, vom Polarkreis in Grönland bis in die tiefste Südsee. Überall auf der ganzen Welt sind kleine Außenposten seines Himmelreichs, Ortsgemeinden, die sich wie wir heute Morgen versammeln, um seinen Namen zu verherrlichen, ihn hochzuhalten. Das ist das, was er tut und wofür wir ihm die Ehre und das Lob geben wollen. Die Sonne setzt sich nicht auf diesem Königreich. Wir haben gesehen, wer ist wie der Herr, unser Gott. Er ist erhaben. Er ist erhaben über die Heidenvölker. Er ist erhaben über die Himmel. Und doch erniedrigt sich dieser Gott. Er kommt in unsere Lebensrealität und er erniedrigt sich, um die Geringsten, um die Armseligsten zu erhöhen und sie zu erheben zu seiner Rechten, damit wir mit Fürsten sitzen können. Und das ist das, was uns noch bevorsteht. Die himmlische Zukunft, wo wir am Hochzeitsmahl des Lammes vereint werden. Und was ist dann die einzig richtige Antwort darauf? Ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm alle Ehre zu erweisen, weil er allein würdig ist und er allein es verdient hat. Ihm gebührt unser Lob von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lasst uns beten. Amen. O Gott des Himmels, erhabener Herrscher, der du von Ewigkeit zu Ewigkeit thronst. Wir danken dir, Gott, dass du nicht fernab bist, sondern dass du dich hinabgibst, dass du nicht nur vom Himmel hinabschaust, sondern dass du selbst dich hinabgibst in unsere Lebensrealität, in der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus, erniedrigst, in Knechtgestalt kommst, dich bis zum Tod demütigen lässt, um uns armselige Sünder, die in dem Kot in unsere, dem Schmach unserer Sünde sitzen, zu erhöhen. Hilf uns, unsere Hilfsbedürftigkeit zu sehen, unsere Hoffnungslosigkeit, damit wir zu Jesus kommen, der allein die Antwort ist, der allein uns zu dir bringen kann. Und so danken wir dir, dass für all das, was du getan hast, für all das, wer du bist und dass wir deine Kinder und deine Knechte sein dürfen und unser ganzes Leben dir weihen dürfen, dich loben dürfen, dich preisen dürfen, von nun an bis in Ewigkeit, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dort, wo sie niedergeht. Dein Name, o Gott, sei gelobt. Halleluja, Halleluja. Amen.